Christine, in der letzten Folge haben wir ja drüber geredet, was unser Lieblingssnack ist, während wir lesen. Weißt du noch, was meiner war?
Was war deiner? Nee, hab ich vergessen. Doch, diese gefüllten Schokodinger irgendwie.
Nicht Dinger?
Koala-Kakao.
Guck mal, ich habe hier Koalas mitgebracht.
Das ist ja großartig. Wie wunderbar.
Jetzt
die essen wir zusammen, oder?
Verköstigen, ja klar. Ist bestimmt auch ein guter Podcast.
Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich konnte es mir... Warte, ich bin mal... Ach, das... In einer großen Tüte.
Ja, da ist immer noch so ein kleines Spielzeug dabei. Das ignorieren wir jetzt mal.
Ach, wie süß. Ich mach mal. Ist ja wohl der Hammer.
Oder? Und du fasst die halt an und fasst nicht auf die Schokolade, hast aber trotzdem Schokolade im Mund.
Und wo gibt's es? Überall, wo man
überall.
Podcast kann. Sehr, sehr lecker. So,
wir kauen kurz auf und dann geht's los, oder?
Unbedingt.
Zwei Seiten.
Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian
und Christine Westermann.
So, in unserer Folge jetzt, und ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, geht es um das Thema Geheimnis.
Ja.
Und ich finde das, und ich weiß ja, ich stotter jetzt rum, weil ich das so spannend finde. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, Mona, ist: Das größte Geheimnis deines Lebens, das du nie preisgeben möchtest, auf einer Skala von 1 bis 10, ist wie groß?
Boah, Christine. Uiuiui. Also, es gibt ja so verschiedene Arten von Geheimnissen. Du meinst jetzt wahrscheinlich eins, oder es wäre bei mir so eins, was nur ich weiß. Also
würde ich sagen, ne, ja.
Das gibt ja so ein ganz paar. Ich habe da später, es gibt sogar Zahlen, wie viele
mir
davon
hat. Mir ist richtig unheimlich, weil
ich hoffe,
dass ich dir was entlocke und du mir was entlockst, aber ich weiß schon, letztes wird nicht gelingen.
Also ich glaube, für mich persönlich wäre es eine 6.
So wenig nur, obwohl ist auch schon ordentlich.
Also wenn 10 so, na gut, wenn 10 wäre, ich habe jemanden ermordet, dann ist es eine 3. Wenn 10 aber ist was ich wirklich niemandem erzählen würde, dann ist das schon was ich schon teilen würde mit jemandem, nur bisher irgendwie dachte, ach komm, das kann einfach bei mir bleiben.
Ja.
Hast du eine 12 oder was hast du?
Nee, ich würde auch sagen 8 oder 9. Und die Frage, die ich mir auch stelle, aber jetzt an dich weitergebe: Warum erzählst du es nicht weiter, also Menschen, die dir nahestehen, aus Scham oder weil du es jemand anderem fest versprochen hast oder weil es ein Wunsch ist, der erst noch in Erfüllung gehen soll?
Ich glaube, weil das was ist, was ich mir vielleicht selbst nicht so richtig eingestehen wollte lange Zeit. Und als ich es mir dann eingestanden habe, war es auch eigentlich schon wieder vorbei.
Ist es nicht, es ist doch eigentlich bekloppt, was wir hier machen. Wir reden über was greifbar nahe ist, aber es ist nur greifbar, wenn du was sagst.
Ja, genau. Also für mich gerade ist es greifbar, für dich und alle anderen, die zuhören, ist es nicht greifbar und wird es auch nicht, weil dafür sind Geheimnisse ja auch da, dass man sie in sich trägt und behält. Und wie gesagt, das wäre was ich schon erzählen könnte, aber jetzt gerade sehe ich einfach nicht mehr den Grund dahinter und das würde Dinge aus der Vergangenheit einfach irgendwie wieder aufwühlen, auch für mich, die ich vielleicht einfach auch im Verborgenen behalten möchte für mich. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, da auf diese Art drüber zu reden. Es ist ja auch dann eine Art, über Geheimnisse zu reden, indem man sie umschreibt, aber nicht wirklich in Worte fasst.
Wenn dir jemand ein Geheimnis verrät.
Nee, warte erst. Ich muss die Frage erst an dich zurückgeben. Was ist es bei dir? Warum erzählst du deine 8 bis 9 niemandem?
Ich glaube, Scham. Bin mir nicht sicher. Scham. Ja, ich bin mir sehr sicher jetzt. Scham. Würde ich jetzt mal einen Punkt machen und erhöhe auf 9.
Oh, okay.
Boah, ich wäre so interessiert dran,
das zu wissen. Aber das behalten wir so.
Wer weiß, vielleicht in Folge
300.
Genau, 381.
Genau.
Ich erinnere mich dran, dass ich was erzählen wollte. Wenn dir jemand was im Vertrauen weitererzählt und er sagt, bitte erzähl's keinem weiter und du gibst es doch weiter, was für ein Gefühl bleibt zurück?
Darüber habe ich mir im Vorfeld der Folge auch ganz viel Gedanken gemacht, über dieses Szenario, weil es zum einen die Geheimnisse gibt, die einem erzählt werden, die man einfach zum Beispiel aus Lästergründen weitererzählt oder aus, ja, so aus Unterhaltungsgründen, ne? Wenn jemand erzählt, mir ist das oder das passiert, aber bitte, das muss unter uns bleiben. Und dann ist man irgendwie mit der nächsten Freundin unterwegs und sagt, also da ist einer Freundin, ist was passiert. Und dann erzählt man so ein bisschen anonymer weiter.
Ist es auch, um sich wichtig zu machen,
um sich
weil
wichtig,
ich weiß
ja.
was.
Total, glaube ich, voll, richtig oft, gerade in so Gruppen, dass man so denkt, ich habe was erfahren, was und jetzt haltet euch fest und dann hat man natürlich schon die Aufmerksamkeit. Es gibt aber auch Szenarien, und damit mache ich jetzt, glaube ich, einen richtig großen Haken, bei denen es super wichtig ist, auch Geheimnisse weiterzuerzählen. Beziehungsweise habe ich mich gefragt, wo liegt diese Grenze? Das würde mich
auch mal interessieren.
Zum Beispiel, wenn jetzt eine Freundin mir erzählt, du richtig heftig, mein Mann hat mich geschlagen, aber das war überhaupt nicht schlimm, das hat er nur einmal gemacht und das ist, das war, danach haben wir uns auch wieder ausgesöhnt und so. Und man weiß, da ist jemand Opfer geworden von häuslicher Gewalt zum Beispiel, eine Person, die einem nahesteht. Ist das was, das man irgendwie weitererzählen muss, um sich selber zu vergewissern, ob man da weitere Schritte einleiten muss oder so. Also ne, sowas kann ja auch sein, dass man eingeweiht wird in Dinge, die wirklich Menschen in Gefahr bringen zum Beispiel.
Oder in seelische Not. Stell dir vor, deine beste Freundin erzählt dir, ich habe eine Affäre, mein Mann weiß es nicht. Und du bist aber auch sehr gut mit dem Ehepaar, also dein Mann und du, und ihr fahrt zusammen in Urlaub und dann machst du was.
Super schwierig finde ich das, weil auf der einen Seite ist es natürlich, also jetzt in diesem Fall gerät ja niemand in körperliche Not, wie jetzt zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, die sich ja auch steigern kann. Das ist ja jetzt nur ein aus der Luft gegriffenes Beispiel, aber jetzt so bei einer Affäre würde ich sagen, das ist erstmal was zwischen den beiden. Und wenn mir jemand ein Geheimnis erzählt und das eine Freundin von mir ist, dann ist da Loyalität. Und dann ist das meiner Meinung nach nicht meine Aufgabe, zu dem Partner zu laufen, auch wenn ich ihn gut kenne, und zu sagen, hey, pass mal auf. Aber es würde mir natürlich wahnsinnig schwerfallen und in so einem Fall würde ich einfach vielleicht gerne nicht eingeweiht werden.
Das ist ein guter Punkt. Mir ist es mal passiert, also ich war das Opfer, also doch, ich sag's mal, ich war das Opfer einer Affäre und die besten Freunde wussten es und haben es nicht erzählt. Und das gab einen Bruch. Da ist irgendein größerer Knacks dann drin. Also weil man einfach nicht mehr vertraut, oder ich konnte nicht mehr vertrauen. Ich fand das echt schwierig.
Ja, so rum betrachtet ist natürlich ist der Blick wieder ein ganz anderer. Jetzt gerate ich ins Schlingern, weil ich dann aus der Perspektive natürlich wollen würde, dass meine Freundinnen mir das erzählen oder Freunde.
Aber was du eben gesagt hast, geht mir genauso. Ich würde es lieber nicht wissen. Also dann würde ich lieber dann sagen, behalt's für dich. Also das ist, ich finde das echt schwierig.
Ja, und Geheimnisse haben ja auch total oft mit anderen Dingen noch zu tun. Ich bin ja immer so eine Definitionsmaus und habe mal geguckt, und die offizielle Definition für ein Geheimnis ist absichtliches Verheimlichen von Informationen von mindestens einer Person als aktive Unterdrückung von Offenheit oder als mutwillige Täuschung, indem man eine Information weglässt.
Das ist immer sehr negativ, oder? Ein Geheimnis. Also stell dir vor, ich denke an Sternschnuppen und da fällt eine und ich sitze neben meinem Mann, dem ich fast alles bis auf diese Neunernummer alles erzähle, und der sagt, was hast du dir gewünscht? Und man weiß, wenn man sagt, geht's nicht in Erfüllung. Also das ist ja eigentlich
das ist ein süßes Geheimnis.
Das ist ja eigentlich das positive Beispiel. Ja. Das, was du gerade zitiert hast, finde ich sehr negativ.
Ne? Das stimmt, das ist sehr negativ. Ich denke jetzt zum Beispiel auch gerade wieder jetzt in so einem Freundin-Szenario, zum Beispiel, wenn eine Freundin einem anvertraut, sie ist schwanger, ganz früh, aber sie möchte nicht, dass man das weitererzählt. Das ist ja auch was total Schönes. Sowas kann ja dann ein sehr positives Geheimnis sein, in das man eingeweiht wird, wenn sie sich freut und das schön findet. Was ich aber an dieser Definition noch schwierig finde, ist, dass ein Geheimnis für mich gar nicht immer nur im Weglassen von Informationen sich ausdrückt. Also hier geht es ja um absichtliches Verheimlichen von Informationen, Informationen weglassen. Ich finde, zu Geheimnissen gehört auch immer noch ganz viel anderes dazu, zum Beispiel Lügen. Hängt ganz eng zusammen mit Geheimnissen, weil wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, ey, ich habe bei der so einen kleinen Bauch gesehen, ist sie schwanger? Und dann sage ich natürlich, ey, ich habe keine Ahnung, oder nein. Und dann ist das eine Lüge, obwohl ich es weiß.
Ja.
So, oder auch Angst oder auch, keine Ahnung, sowas wie Schuld oder auch Vertrauen. Also ich finde, ein Geheimnis, da bauen sich so viele andere Gefühle noch drumherum.
Wie sehr kann es in einer Beziehung kränken, wenn du merkst, der andere hat Geheimnisse, das können ja manchmal ganz harmlose Sachen sein, er einfach aber keinen Bock hat, das zu erzählen oder sie.
Kommt auch voll auf das Geheimnis an, oder?
Stimmt. Ich ziehe die Frage zurück, nee, die schneiden wir raus.
Nee, ich finde die super, weil es ja auch gerade in langen Beziehungen, also wir führen ja beide sehr lange Beziehungen, ich weiß nicht, wie oft das bei euch vorkommt, aber ich liebe eigentlich diese Momente, in denen man plötzlich nach wirklich ganz, ganz vielen Jahren noch was Neues erfährt über eine Person.
Ja, stimmt.
Und das sind dann gar keine großen Geheimnisse, aber was, worüber man vielleicht einfach nie geredet hat und auf einmal denkt, hä, wie kann ich denn nach 11 Jahren auf einmal noch diese neue Facette von dir kennenlernen?
Ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt. Ich erinnere mich an Zimmerfrei, Oliver Welke. Und da hatten wir ja immer so Homestories. Und da hat seine Mutter erzählt, dass er als ganz kleiner Pimpf, so mit 2 oder so, sich in die Hose gemacht hat, also größere Geschichte, und dann aufrecht stand und gesagt hat, jetzt mache ich den platt, und sich auf den Hosenboden und die Windel gesetzt hat. Und es lief im Fernsehen und er hat es gesehen. Und es war ihm so unglaublich unangenehm, dass dieses Geheimnis, Familiengeheimnis oder Familienintimität da so rauskam. Und er hat mir echt leid getan. Er kann natürlich dann über sowas auch irgendwann lachen. Aber ich dachte, ich möchte nicht, dass meine Mutter irgendwas erzählt von dem, wie ich früher. Mir fällt da gerade was ein, was meine Mutter erzählen würde, wenn sie noch lebte. Aber
sag mal.
Nein.
Ja, aber das ist ja ein super Beispiel dafür, dass es manchmal auch ganz kleine Dinge sind, die einem einfach nur unangenehm sind oder die man einfach noch nie erzählt hat. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, lass uns mal beide ein Geheimnis mitbringen, und es ist mir wirklich schwer gefallen, was zu finden, was jetzt nicht einfach nur eine Banalität ist oder ein Fun-Fact oder so, den ich einfach noch nie irgendwo erzählt habe, sondern wirklich ein Geheimnis, weil die Sachen sind ja dann auch bewusst Geheimnisse. Aber mir sind ein paar lustige Fun-Facts eingefallen. Vielleicht nenne ich einen nachher mal.
Mach mal.
Ist dir was eingefallen?
Nee, ich gestehe auch, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, weil sich das ausschließt. Wir machen was über Geheimnisse. Ich werde dir doch nicht meine Geheimnisse erzählen.
Ich wollte dir erzählen, dass ich nicht rülpsen kann.
Das ist ein schönes Geheimnis.
Ich habe noch nie in meinem Leben gerülpst.
Hast du mal richtig viel, so ganz sprudelndes Sprudelwasser getrunken?
Ich weiß noch, damals auf einer Klassenfahrt hat die gesamte Klasse mit mir im Kreis gesessen und ich sollte einen ganzen Liter Cola trinken, weil die nicht glauben konnten, dass ich nicht rülpsen kann oder muss. Aber ja, sowas
schön,
zum Beispiel.
Schön. Ich behalte es in meinem Herzen. Ja, genau. Und ich bewege es in meinem Herzen. Vielleicht fällt mir auch noch so ein schönes Geheimnis ein.
Aber, so. wenn ich dir jetzt ein Geheimnis erzählen würde, kannst du das dann gut für dich behalten? Ich meine nicht, dass du es für dich behältst, würde ich jetzt hoffen. Aber fällt dir das dann schwer? Oder ist das so total für dich klar, gehört es in mir drin, komm nicht raus?
Also ich habe gerade überlegt, ob man in dieses ich behalte es für mich auch wirklich den Menschen mit einschließt, also ich und mein Mann, dem man das nicht erzählt. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich so denke, möchte ich die Jochen erzählen, weil er sich dann vielleicht aufregt oder ärgert oder eine Bemerkung fallen lässt oder so. Und manchmal höre ich ein Geheimnis und ich vergesse es dann. Also ich höre Sachen und denke, boah, ist das spannend, und halben Tag später habe ich es vergessen und 3 Monate später ist es raus und dann ist es kein Geheimnis mehr.
Ja, aber das, was du sagst, ist, glaube ich, bei vielen so, dass man immer noch mal so eine kleine Zwischenparzelle hat, und das ist, glaube ich, oft dann zu Hause.
Parzelle ist schön.
Ne, so der Partner, dem man dann schon häufiger mal Dinge erzählt, die man jetzt in der Runde nicht erzählen würde, die man gehört hat, weil es dann einfach Spaß macht, das zu erzählen, und man weiß, er kennt die Person sowieso nicht oder er ist einfach da überhaupt nicht involviert, gerade wenn es irgend so ein Medienbums ist oder so.
Genau. Aber kennst du die Enttäuschung, wenn du denkst, boah, jetzt gibst du einen Riesendingpreis,
ja,
und jemand sagt, ja, Und? Kommt jetzt noch
was. Warum ist das jetzt so besonders?
Ja, oh, das
total.
Hasse ich.
Ja, und andersrum ist aber auch super, wenn man das auch so aufbaut und weiß, die Person wird gleich komplett vom Stuhl kippen,
ja,
wenn
das
sie das
ist,
hört.
Ja, das ist auch so rum. Ach, eigentlich ist Geheimnis was ganz Schönes.
Ja, und weil ich es ja vorhin schon kurz angesprochen habe, bevor wir vielleicht zu den Büchern kommen, es gibt tatsächlich ein Forscherteam von der Columbia University, die haben mit 1000 Menschen über ihre Geheimnisse gesprochen, fand ich super spannend und haben die in 38 verschiedene Kategorien unterteilt, diese Geheimnisse, und haben dann auch erforscht, wie viele Geheimnisse jede Person hat und was das mit den Menschen macht. Rate mal, wie viele Geheimnisse hat jeder Mensch im Schnitt, die er so mit sich rumträgt jeden Tag, und zwar unterteilt, also ich brauche zwei Zahlen jetzt von dir, einmal so Geheimnisse generell und wie viele Geheimnisse von diesen, über die wir vorhin gesprochen haben, hat jeder, die nur man selber weiß.
Also die man nur selber weiß, da würde ich sagen 3.
Mhm.
Und die anderen, da würde ich sagen, so 7 bis 9.
Boah, gar nicht schlecht. Es sind 13 insgesamt, so, die man mit sich rumträgt, und 5 im Schnitt von diesen, die nur man selbst weiß. Und das Endergebnis der Studie ist sozusagen, dass Geheimnisse, wenn es negative Geheimnisse sind, die man mit sich rumträgt, einen extremst belasten können, weil Geheimnisse sehr viel Aufmerksamkeit erfordern von unseren Gedanken und unserer Psyche.
Dass man sich nicht verspricht oder es aus Versehen rauslässt oder was?
Ich glaube eher, dass Gedanken dann da immer hinwandern. Also, dass du dich dann nicht mehr konzentrieren kannst, weil ein Geheimnis im Kopf sehr viel Raum einnimmt.
Das stimmt. Interessant.
Sehr.
Ich finde es spannend, dass du sowas nachguckst. Mache ich beim nächsten Mal auch.
Ja, nächstes Mal darfst du die Forschungsbeauftragte sein.
Das ist super. Also das finde ich toll. Das hast du neulich schon mal gemacht bei Lügen.
Ich liebe das.
Ja, und auch diese lexikalische Variante, was ist ein Geheimnis? Ich stelle mir immer die armen Menschen vor, die das beschreiben müssen. Ja. Und wir sind beide Journalisten, also wir können mit der Sprache umgehen. Aber das dann so zu beschreiben, wie du es eben vorgelesen hast, das finde ich gar nicht so einfach. Ganz spannend.
Finde ich auch. Apropos ganz spannend, soll ich mal das Buch vorstellen, was du mir empfohlen hast?
Ja, sehr gern.
Ein Buch, von dem du, glaube ich, wirklich sehr begeistert bist, weil wir haben uns vor ein paar Tagen in anderem Kontext getroffen und dann hast du gesagt, Mona, hast du es schon gelesen?
Hab ich gesagt, also, Christine, wir wollen ja eigentlich gar nicht drüber reden,
nee,
oder?
Hast du ja, mehr haben wir auch nicht drüber geredet.
Genau.
Also wir haben ja auch dann einfach es dabei belassen, aber ich glaube, du wolltest einfach nur von mir wissen, habe ich es schon gelesen oder nicht? Ich war so, nee, so weit bin ich noch nicht. Aber jetzt habe ich es. Gittersee von Charlotte Gneuss. Das bis vor kurzem auf der nominierten Liste für den Deutschen Buchpreis stand. Und dieses Buch spielt in einem Vorort von Dresden, der Gittersee heißt. Da spielt die Geschichte in den 70er Jahren. Es geht um Karin, 16 Jahre alt, die in einer Welt aufwächst, die ich nur aus Geschichten kenne. Und ich kann direkt vorweg sagen, diese Geschichte, die ich hier gelesen habe, die hat mir diese Welt, also die DDR in den 70er Jahren, nochmal wirklich sehr viel näher gebracht. Und ich möchte auf jeden Fall gleich noch von dir wissen, wie es für dich war, weil ich glaube, wir haben das Buch sehr anders gelesen. Wenn man diese Welt kennt oder nicht, ist das schon ein großer Unterschied. Und was ich besonders finde, die Autorin, die kann diese Welt auch nur aus Geschichten kennen, weil sie 1992 geboren ist. Also hat das auch nicht selbst erlebt. Er schreibt aber hinten im Buch, dass sie ihrer Familie und ihren Eltern dankt, dass sie ihre Erinnerungen anvertraut haben. Also man kann festhalten, dieses Buch ist kein Erlebnisbericht, aber es ist wahrscheinlich eine persönlich geprägte, fiktive Geschichte und das merkt man auch tatsächlich beim Lesen. So, zum Inhalt. Karin habe ich gerade schon erwähnt, Schülerin, hat eine kleine Schwester, um die sie sich viel kümmert, hilft ihrer Großmutter im Haushalt, ihr Vater trinkt, ihre Mutter ist unglücklich mit ihrem Leben, das sie führt. Und all das, also all diese Probleme zu Hause, die macht Karin mit, weil sie muss, ist im Kopf, aber eigentlich ganz woanders. Und das ist ja was man mit 16 auch selbst erlebt hat. Es sind einfach andere Dinge wichtig, wie zum Beispiel Freundschaften oder die große Liebe, die es auch bei Karin gibt. Sie hat am Anfang des Buches einen Freund und das ist Paul. Der ist 2 Jahre älter, wirkt sehr cool und ich habe ihn mir immer, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe ihn mir immer attraktiv vorgestellt.
Ja, sehr attraktiv.
Irgendwie, ne?
Also ist er auch beschrieben, er ist mit wenigen Strichen skizziert, aber so habe ich auch gedacht, in dem würde ich mich sofort verknallen.
Habe ich auch gedacht, also ein bisschen auch so verwegen, holt sie immer mit dem Motorrad ab und dann hält sie sich fest bei ihm und so weiter. Und was er auch in sich trägt, ist so der Wunsch, ein anderes Leben zu führen. Er träumt davon, Künstler zu werden, weit weg, und fragt sie dann auch eines Tages, hey, hast du Lust auf ein Abenteuer? Und Karin hat Lust, muss dann aber sagen, sorry, ich bleib hier, weil sie eben Pflichten hat zu Hause. Und dann gibt es diese letzte Szene, in der die beiden sich sehen. Die möchte ich ganz kurz vorlesen, weil sie so schön ist. Da steht, ich nickte und er nickte auch. Und du darfst nie vergessen, dass du meine kleine Komma bist und dass ich dich über alles liebe, flüsterte er und gab mir einen Kuss auf die Stirn. Dann meinte er, dass Rühle bald käme. Ich lachte und sagte, bin ja schon weg, nahm sein Gesicht in beide Hände, küsste ihn auf den Mund und dachte, was ist er schön. Das ist also der Abschied. Danach fährt Paul los mit seinem Kumpel. Und als am nächsten Tag dann ein Beamter von der Stasi vor Karins Tür steht, sickert so langsam die Erkenntnis durch, dass Paul wirklich weg ist, verschwunden ist und auch erstmal nicht mehr wiederkommt. Und ab dem Moment nimmt die Geschichte so einen neuen Twist an. Karin steht dann im Visier der Stasi und man erlebt mit, wie sie nach und nach aus ihrem erstmal langweiligen Teenie-Leben reingesogen wird in ein System, das geprägt ist von Überwachung, von Propaganda, von Manipulation, von Ängsten und der ständigen Frage, was ist Bespitzelung, wem kann das schaden, was ich dieser oder jener Person erzähle, und natürlich für sie auch die Frage, was ist mit Paul? Wo ist er und werde ich ihn jemals wiedersehen? Es ist sehr spannend, wie die Autorin das alles so ineinander verwebt. So die Naivität und Arglosigkeit von Karin, aber gleichzeitig auch irgendwie eine große Schlagfertigkeit und Stärke, die sie in sich trägt. Ich finde, aber das ist auch jetzt nur eine Vermutung, sie trifft einen total glaubwürdigen Ton für diese Zeit damals in der DDR in den 70ern. Aber das musst du jetzt mal einordnen, wie realistisch das auch ist. Also gute Geschichte, ja. Aber hattest du beim Lesen das Gefühl, ja, das ist eine Geschichte von einer in der DDR in den 70er Jahren, das hätte so passieren können?
Absolut. Ich finde die total realistisch. Ich bin in der DDR geboren und bin mit meinen Eltern 53 über Berlin, als es die Mauer noch nicht gab, in die Bundesrepublik geflohen. Und mein Großvater ist zurückgeblieben und meine Tante. Und meine Tante hat uns oft dann im Westen besucht. Die durfte, weil sie über 65, bei Frauen war es glaube ich 60, keine Ahnung. Und sie hat jedes Mal, bevor sie gefahren ist, zu uns gesagt, dass sie Angst hat, wenn sie zurück nach Erfurt kommt, weil sie dann auf den Andreasberg muss. Und Andreasberg war der Sitz der Stasi. Und ich kann nur mutmaßen, wie perfide da gefragt worden ist. Und nach der Wiedervereinigung habe ich meine Stasi-Unterlagen, also wie sagt man da, angefordert. Ich habe jetzt vergessen, wie diese Registrierungsstelle hieß. Ich habe nichts gefunden. Und ich fand das sehr, sehr spannend zu erleben. Also ich war damals schon beim Fernsehen. Also ich war, glaube ich, auch für die Stasi jetzt, ich war nicht einfach nur irgendjemand in der Bundesrepublik, sondern ich war beim ZDF und ich habe Drehscheibe gemacht. Und ich weiß nicht, was meine Tante wirklich erzählt hat. Und ganz ehrlich, ich finde, es geht mich auch nichts an. Es war ihr Geheimnis. Und wer weiß, wie sie sich da verhalten hat, um sich zu retten oder um ihr Leben nicht noch mehr zu beschweren oder beschwerlicher zu machen, als es ohnehin schon war. Und für mich ist vielleicht dieses Buch deswegen so ein eindringliches und eindrückliches Buch, weil ich diese Stasi-Geschichte eben bei meiner Verwandtschaft indirekt sehr nahe erlebt habe. Ich erinnere mich, wenn wir zu Besuch in Erfurt waren, dass meine Cousine ein Buch führen musste, wer zu Besuch kam. Und da musste dann drinstehen, also dass ich...
Wahnsinn.
So, und das war, und das ist so, und diese perfide Art der Nachforschung oder des Versuchs, ein Geheimnis freizulegen, das ist in diesem Buch, finde ich, toll geschrieben. Dieser perfide Stasi-Mann, dieser Wickwalz.
Was für ein Name auch. Ne?
Ja, und der ist ja unglaublich sympathisch irgendwie. Und trotzdem spürt man ganz deutlich, was für ein Ekelpaket. Und mit dem muss sich Karin immer dienstags treffen. Und er wickelt sie ein mit seiner eigenen Familiengeschichte. Und er bringt ihr einmal für ihre kleine Schwester so ein abgegriffenes Spielzeug mit von seinen Kindern. Das ist auf der einen Seite, ist das für sie so ein Beweis, der mag mich. Und auf der anderen Seite finde ich es einfach nur unglaublich billig. es gibt eine Stelle in dem Buch, da hört Karin mit diesem Stasi-Mann im Auto Beethovens Mondscheinsonate. Und die einen, das erzählt er ihr dann, behaupten, Beethoven habe eine romantische Liebe im Kopf gehabt. Und sie hat ja auch eine romantische Liebe zu diesem Paul. Und er weiß das natürlich. Und man weiß auch, dass er in den Westen abgehauen ist. Man weiß nur noch nicht, wo er ist. Also die einen sagen, Beethoven habe eine romantische Liebe im Kopf gehabt. Und die anderen, er habe das Lied einem verstorbenen Freund gewidmet. Und man müsse das Ganze wie einen Trauermarsch verstehen. Den ersten Satz solle man ohne Dämpfer ganz zart, also mit Pedal spielen. Und das Tempo steigere sich von Satz zu Satz, bis es schließlich eskaliert. Und das gilt für Beethovens Mondscheinsonate. Und ich finde, es ist die perfekte Beschreibung für diesen Roman. Also Trauermarsch oder romantische Liebe und am Ende dann der große Knall. Und die letzten Seiten habe ich 3 oder 4 Mal gelesen, weil ich habe es verstanden und dann dachte ich, hoffentlich habe ich es falsch verstanden. Und dann habe ich es nochmal gelesen und am Ende habe ich gedacht, also ich formuliere das jetzt, ich denke das jetzt, ich bin ganz froh, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgeht, weil mir da Raum für Fantasie gegeben ist. Und das fand ich richtig gut. Und ich finde, aber das ist jetzt wirklich die Sicht einer Frau, die in der DDR geboren ist und die Wiedervereinigung erlebt hat und diese ganze DDR richtig hautnah auch nochmal erlebt hat durch die Verwandtschaft. Ich finde, dieses Buch sollte Schullektüre werden, weil ich glaube, es beschreibt perfekt die Zustände in der DDR.
Ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, mit diesem Ton klarzukommen, in dem sie schreibt, diesem Duktus, und habe wirklich erstmal so Anlauf gebraucht, aber irgendwie hatte ich von Anfang an auch das Gefühl, das ist nur eine Gewöhnungssache gerade. Ich muss einfach, also es war gar nicht, dass ich dachte, boah, ich komme damit nicht klar, sondern eher, gib dir noch ein bisschen, bin mal gespannt, wie lange es braucht und dann, ich weiß gar nicht wann, es war irgendwann, drehte sich das so und ab da fand ich es einfach nur sehr besonders, wie sie schreibt und erzählt. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, weil es auch gar keine Anführungsstriche und so in Dialogen gibt, man hat die ganze Zeit das Gefühl, man ist wirklich im Kopf von Karin.
Das ist ein schönes Bild,
drin,
genau.
Ne, also richtig nah. Und das führt aber auch dazu, dass sehr viel gesprungen wird. Also ich hatte das irgendwo mal, da habe ich mal so einen Halbsatz, glaube ich, nur so geschludert gelesen.
Und der taucht aber dann Seiten später wieder auf und verbindet sich. Und das ist, finde ich, sehr raffiniert und gut gemacht.
Verbindet sich und war dann auch so ein Turning Point, also irgendwie so ein Perspektivwechsel oder so. Und dann bin ich auf einmal 3 Sätze später gar nicht mehr mitgekommen und habe dann festgestellt, okay, das ist wirklich ein Buch, das erfordert Konzentration und das erfordert meine volle Aufmerksamkeit, das erfordert ein Commitment.
Aber es ist nicht anstrengend, finde ich.
Genau, weil sich das total lohnt, weil es genau das ausmacht. Man ist die ganze Zeit dabei, das ist nichts, was ich jetzt so einfach weglesen könnte, sondern ich musste wirklich schon auch nicht so schnell wie sonst, sondern einfach in einer humanen Geschwindigkeit da durchgehen. Aber dadurch nimmt man natürlich auch alles auf. Deswegen, also die Idee, das als Schullektüre zu machen, auch deshalb, weil es auch ein bisschen fordert, aber trotzdem zugänglich ist, das ist eigentlich eine gute Idee. Wem kann man das mal vorschlagen oder melden?
Wenn uns jetzt Lehrer zuhören, bitte.
Ja, die können ja auch, das ist ja heute so, dass die alle sich an irgendwelche Pläne oder so halten müssen und da stehen wieder nur irgendwie alte Männer drauf.
Vielleicht kann man es mal vorschlagen. Ich habe in einem Interview gelesen mit der Autorin, mit Charlotte Gnois, man weiß heute, dass bis zu 10% der Menschen, die Stasi angeworben hat, als ihre Spitzel, als ihre Verbindungsleute, noch keine 18 waren.
Wow.
Und sie sagte auch in einem Interview, dass sie diese Repressionsgeschichte aus ihrer eigenen Familie kennt. Also deswegen glaube ich, da ist sehr, sehr viel aus dem richtigen Leben drin. Und deswegen, also das ist ein Zeitdokument, finde ich.
Aber was ich mich gefragt habe, weil das ist was, wenn man das jetzt so liest und auch wenn ich schon so Dokus oder so geguckt habe, in denen es um die DDR und um die Stasi ging, habe ich mich immer gefragt, ist das jetzt zum Beispiel realistisch, dass so eine 16-Jährige auch da so naiv dran geht an so ein Gespräch mit diesem Wickwalz? Und man denkt doch immer, hey, du musst das doch merken, was der da macht. Du bist doch Teil des Systems. Das ist doch so verankert in der Gesellschaft, dieser Überwachungsmodus und Überwachungsstaat. Und sie ist ja fast eine freundschaftliche Beziehung zu nehmen dann
irgendwann. Aber ich glaube, weil sie das keinem so richtig erzählen, kann, wie sehr sie verliebt in Paul war und dass sie fast mitgefahren wäre. Und weil sie hofft, dass er Informationen hat, die sie aus ihm rauskitzeln kann. Ja. Ich glaube, da muss man es einfach mal umdrehen, dass sie glaubt, sie ist so klug, wenn sie ihm so ab und zu eine kleine Info liefert, dass er ihr Informationen zurückliefert. Die ist ja, ich meine, die ist 16, die ist völlig hilflos und ihre große Liebe ist weg. Und es wird ja irgendwann klar, wo er ist und wieso das klar wird, ist ja am Ende eine unglaublich dramatische Geschichte. Tragödie, die also eine andere Familie richtig in Gefahr bringt. Und das, also ich könnte mir das unglaublich gut verfilmt vorstellen,
Buch.
Ne?
Ja, absolut. Unbedingt. Und ich würde es, glaube ich, allen empfehlen, die sich für die deutsche Geschichte interessieren und so Gesellschaftspolitik der 70er Jahre, die Lust haben vielleicht auf eine etwas zugespitztere Coming-of-Age-Geschichte, die in einem historischen Kontext spielt. Ich glaube, wenn sich jetzt jemand wirklich gar nicht für diese Umgebung, in der sie sich da bewegt, interessiert und sagt, mit diesem Thema will ich nichts zu tun haben, dann weiß ich nicht, ob das Buch das Richtige ist, weil diese Zeit und dieses Umfeld, in dem sie sich da bewegt, schon die treibende Kraft ist für dieses Buch, finde ich. Ich mochte das total und finde es auch toll, dass so ein Buch jetzt auf der Liste für den Buchpreis gelandet ist, weil das meiner Meinung nach absolut verdient hat und vielleicht auch so ein bisschen unterm Radar bisher gelaufen ist und viel weiter im Mainstream sozusagen ankommen
sollte. Und ich finde trotzdem, dass es eine gewisse Aktualität hat. Stell dir die Bespitzelung in Russland vor, in Belarus, stell sie dir in China vor, in Nordkorea, also Nordkorea, lass ich mal weg, weil das ist ja, das muss ja ganz schrecklich sein. Aber es ist, von mir war es, also mir war es nicht weit weg. Und ich sträub mich so ein bisschen gegen dieses, es ist anstrengend zu lesen. Man braucht einen Moment, um in diesen Sprachduktus reinzukommen und nicht zu stutzen, sondern sich einfach jetzt mal drauf zu verlassen, dass es 10 Seiten später schön aufgeklärt wird. Und das fand ich gut, das fand ich einfach richtig gut gemacht. Und ich frage mich, warum die das in der Jury des Deutschen Buchpreises auf die Longlist gesetzt haben, weil das ist ein ausgesprochen unterhaltsames Buch.
So, hintenrum noch eine Kritik am Deutschen Buchpreis.
Alles gut.
Klasse, weiter geht's.
Geht's mal mit deinem Buch weiter. Und dein Buch, das fand ich interessant, dass wir beide beim Thema Geheimnis
total
in Diktaturen gelandet sind. Also ich bin in der DDR gelandet, du bist in Polen gelandet. Und zwar in Polen der 80er Jahre. Deine Buchempfehlung heißt Im Wasser sind wir schwerelos von Tomasz Jędrowski. Und die Geschichte beginnt in New York im Dezember 1981. Aber in den USA hält sich diese Geschichte nur ganz kurz auf, was gut ist, weil man im Laufe der Geschichte vergessen hat, dass Ludwig in Amerika lebt. Das wird aber irgendwann sehr wichtig, überlebenswichtig, denn dieser Ludwig steht im Mittelpunkt dieser Geschichte, die zunächst im Warschau der 1980er Jahre spielt oder Ende 79, 80.
Ja, Anfang der 80er. Naja,
genau. So. Ludwig ist 22, hat sein Examen gemacht, will studieren, muss aber vorher von der Partei verordnet zu einem Ernteeinsatz, muss rote Beete ausgraben und da lernt er Janusz kennen. Und die beiden verlieben sich ineinander, heimlich natürlich, weil Schwulsein absolut verboten ist. Sie verbringen ein paar traumhafte Sommertage an einem See, bevor sie in die Stadt und damit ins richtige Leben wieder zurück müssen. Und in diesem richtigen Leben muss ihre Liebe einfach ein Geheimnis bleiben. Polen ist in diesem Jahr 1980, in Aufruhr. Es gibt Proteste der Bevölkerung. Die Lebensmittelpreise steigen. Es gibt fast nichts mehr zu kaufen. Man muss sich anstellen. Und dann will die Regierung auch noch die Fleischpreise erhöhen. Und dann kommt es zu Streiks, zu Arbeiterstreiks. Und das ist der Beginn der Gewerkschaft Solidarność. Die gründet sich da. Und Ludwig ist auf Seiten der Protestierenden und Janusz entscheidet sich für die Gegenseite. Er passt sich ins kommunistische System ein und er ist ganz schnell auf dem Weg nach relativ weit oben. Und jetzt kommt der Standardsatz bei 2 Seiten.
Ich hätte ja dieses Buch niemals gelesen, wenn du es mir nicht empfohlen hättest.
Nein, das ist der zweite Strich. Nee, überhaupt nicht. Ich will nicht mehr erzählen.
Ach so.
weil sich diese Liebesgeschichte zwischen zwei Männern so behutsam, schön und gleichzeitig so dramatisch entwickelt. Wie sich einer für das System und damit gegen die Liebe entscheidet und der andere für die Liebe, aber in Kauf nimmt, ohne sie zu leben. Eine melancholische Geschichte, finde ich, die getragen wird von einer ganz stillen Spannung. Also so im letzten Drittel habe ich es kaum noch ausgehalten, weil ich dachte, dem wird doch jetzt nichts Schlimmes passieren. Und da habe ich mich Gott sei Dank ganz an den Anfang erinnert. Und man kann das ja ruhig erzählen, ja, finde ich. Ne? Diese Geschichte von diesen zwei Jungs liegt 50 Jahre zurück und ist dennoch, ich habe es eben schon gesagt, ganz aktuell, weil sie vom Leben und Lieben in Zeiten einer Diktatur erzählt. Und davon gibt es auf der Welt genug. Was mich wirklich fasziniert hat, es gibt Liebesszenen, und ich würde sie gar nicht mal erotisch nennen. Ich würde sie sinnlich nennen. Das ist das bessere Wort. Und es gibt die wenigen Szenen, in denen die beiden miteinander schlafen, die sind ungemein klar und die sind fast rein. Und nie ist man ein Voyeur und nie fühlt man sich fremd. Und ich finde, das ist dem Autor großartig gelungen. Und ich habe ja nicht so richtig Ahnung, wie das ist, wenn zwei Männer miteinander schlafen. Aber wie der das beschrieben hat, hatte das eine unglaubliche
Poetik. So
ja, was, Poetik, ne? Ist
ich
das
hier
gute
eine
Wort.
So eine, ich weiß nicht, ob du auch eine Stelle jetzt vorlesen wolltest. Ich hätte nämlich hier eine, wo man das, glaube ich, ganz gut spürt. Da sind sie am See und gehen dann in den See rein. Und da heißt es: Unter der Wasseroberfläche rührte sich etwas Warmes in meinem Bauch. Ich trat näher, konnte die Wassertropfen auf deiner Stirn, der Nasenspitze und den Mundwinkeln erkennen. Wir schwiegen. Wir sahen uns an, hatten keine Worte. Du warst da und ich war da, ganz nah, atmend. Ich bewegte mich in deinen Kreis. Zu deinem warmen Körper und deinem ruhigen, offenen Gesicht und den Tropfen auf deinen Lippen. Deine Arme umfingen mich fest und dann waren wir ein einziger Körper, der schwerelos im See trieb, ohne den Grund zu berühren.
Schön, schön.
Ne? So, das ist so ganz viel Fantasie, ganz viel
und trotzdem
szenisch
Klarheit.
Und
trotzdem
ganz viel
siehst
Klarheit.
Ne?
Ja, absolut.
Also das ist wirklich ein Buch, das hat ein bisschen was von Kino, finde ich, wenn man es liest. Also ich habe das wirklich sehr gern gelesen. Und es ist auch ganz behutsam, auch ein bisschen Geschichtsunterricht über dieses gebeutelte, mehrfach in Jahrhunderten geteilte Polen, von anderen Ländern herumgeschubste Polen, das nur ganz schwer zu einer richtigen Nation werden konnte. Dann was über Solidarność, diese erste freie Gewerkschaftsbewegung, die ja durch ihre Unabhängigkeit und durch ihre Forderung und ihren Mut auch dazu beigetragen hat, dass irgendwann der Ostblock sich im Nichts aufgelöst hat. Und das fand ich toll, auch wie die Russen, ach, das führt jetzt viel zu weit, aber es geht auch nochmal um den Zweiten Weltkrieg und wie die Russen Warschau zum Beispiel völlig allein gelassen haben, wie sie auf der anderen Seite der Weichsel standen, als der Aufstand in Warschau war und sie hätten eingreifen können, aber sie wollten die Drecksarbeit, haben sie einfach den Deutschen überlassen und haben sich gedacht, wir nehmen Warschau sowieso, wir drängen die Deutschen zurück. Das war ihnen auch schon klar und es sind ja Zehntausende von Menschen gestorben.
Und das ist im Prinzip kann man das, was wir gerade über Gittersee gesagt haben, auch hier übertragen. Wäre auch eine gute Schullektüre.
Absolut, finde ich auch.
Weil das ist auch eine Passage, eine geschichtliche Passage, die im Geschichtsunterricht so en passant vielleicht mal irgendwo erwähnt wird. So, aber da so einzutauchen in ein Land, was wirklich nicht weit weg ist, geografisch, aber so von all dem, was man rund um diese Liebesgeschichte da erlebt, wusste ich das Wenigste. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man spielerisch sozusagen, während man eine Liebesgeschichte liest, die wirklich ganz, ganz lohnenswert ist, noch so viel mit aufnimmt,
genau,
und lernt.
Und vielleicht kann man das wirklich, also wer bin ich, dass ich Lehrern Ratschläge geben
Christine
kann?
Christine Westermann.
Ja, aber ich denke mir, wenn man so im Geschichtsunterricht das durchnimmt, dass man sagt, ich habe ein ganz schönes Buch gelesen und wenn lest doch mal, da kriegt ihr so ein bisschen besser mit, was damals war. Und vielleicht kann man dann auch im Geschichtsunterricht einfach mal Ausschnitte auch vorlesen.
Ja.
Also, dass sich das so Deutsch und Geschichte so ineinander greifen. Ich fand das wirklich
richtig, richtig gut, dieses Buch. Auch zu erleben, also ich habe auch schwule Freundinnen, die sagen, es wird immer schwieriger und wir wandern nach Kanada aus, also wo ich so denke, jetzt Jungs, stellt euch mal nicht so an. Aber wer bin ich? Ich erlebe das ja nicht. Und das zu erleben, wie das vor 50 Jahren war oder vor 40, also das ist große Literatur, finde ich.
Und was super spannend ist, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich habe es auch nur rausgefunden, weil ich Tomasz Jedrowski zur Lesung bei 1Live als Gast hatte. Das Buch hat er selbst, obwohl Deutsch seine Muttersprache ist, hat er auf Englisch geschrieben. Er spricht Deutsch, Englisch, Polnisch, Spanisch und Französisch fließend.
Und er hat einen französischen Freund, weil er bei dem bedankt ist.
Ja, wohnt in Paris. Mhm. Hat aber eben ganz viele Jahre seines Lebens in Deutschland gelebt, ist hier aufgewachsen, spricht perfektes Deutsch, hat trotzdem auf Englisch geschrieben, weil er sagt, dass das natürlich sehr viel Autobiografisches auch ist, was da drin steckt. Und er sagt, Ludwig ist so ein bisschen sein alter Ego, wenn er eine Generation früher in Polen gewesen wäre. Und da stecken so viele eigene Emotionen drin, dass er das nicht in der Sprache wollte, in der er diese Emotionen durchlebt hat.
Ja.
Und das Besondere dann ist ja, deswegen kleiner Exkurs an dieser Stelle, das ist ja sehr selten, dass ein Autor dann auch die Übersetzung, die er nicht selbst gemacht hat, komplett lesen kann. Also das Buch wurde ins Polnische und ins Deutsche übersetzt und das sind seine Muttersprachen. Er wollte nur nicht selbst übersetzen, weil er sagt, übersetzen.
Was für eine spannende Geschichte.
Übersetzen. Ja. Ich glaube, er hat in der Lesung sowas gesagt wie, ich kann zwar schreiben und ich habe auch eine Stimme, damit er das verglichen, aber das heißt nicht, dass ich Opern singen kann. Und nur weil ich schreiben kann, heißt das nicht, dass ich übersetzen kann.
Ach, wie
also
toll,
ganz
ja.
große Wertschätzung gegenüber Übersetzerinnen und Übersetzern. Und dieses Buch hat ins Deutsche Brigitte Jakobait übersetzt. Die hat zum Beispiel auch Der Junge im gestreiften Pyjama übersetzt. Ganz tolle, preisgekrönte Übersetzerin. Und er hat sich aber nicht getraut, das dann zu lesen im Deutschen, weil er im Polnischen irgendwie ein bisschen mitgearbeitet hat, sich dann im Deutschen dagegen entschieden hat, weil das im Polnischen wohl so schlimm war, weil der Übersetzer auch ein ganz toller Übersetzer war. Aber zum Beispiel gerade in diesen Sexszenen hat er ein Beispiel genannt, da hatte er im Englischen irgendwie dann geschrieben, your thighs, your belly, your cock. Und dann in der Übersetzung stand dann deine Schenkel, dein Bauch, Punkt, 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 du weißt schon.
Oh nein!
Und dann
hat er
das gelesen und gesagt, hä?
Ja.
Haben wir jetzt Angst vor dem P-Wort oder vor dem S-Wort oder was ist hier los? Und hat dann aber ganz doll mit sich gehadert, weil er dachte, oder ist das jetzt die Interpretationsfreiheit des Übersetzers? Und da haben wir in der Lesung, also ich habe so viel anderes nicht mit ihm bereden können, weil wir so bei diesem Thema geblieben sind, weil das ja sehr selten ist, dass jemand dann bei übersetzten Texten auch so eng mitarbeiten kann. Und die deutsche Version hat er dann erst bei Lesung und so gelesen und sich eher rausgehalten. Aber das vielleicht noch als Sidefact zu Tomasz Jedrowski.
Ja. Also, gutes, richtig empfehlenswertes Buch.
Dua Lipa hat das übrigens. Kennst du Dua Lipa?
Nee.
Ist eine Popsängerin, super bekannt. Und die hat das 2021, als das rauskam, beziehungsweise im Englischen kam es, glaube ich, schon 2020, hat sie das empfohlen in ihrem neu gegründeten Buchclub. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und das hat dieses Buch durch die Decke katapultiert. Also wirklich. Und dann war das überall auf einmal. Und ich habe es ihm so gegönnt, weil das sieben Jahre Arbeit in diesem Buch stecken und er auch wirklich ein ganz toller Mensch ist. Also wenn ihr das nicht kennt, gerne lesen.
Und Charlotte Knäus, bitte auch. Geht das?
Genau, also jetzt sind wir mal wieder hier, so eine Folge mit sehr viel Liebe für die Bücher.
Ja,
ist ja auch
genau.
Toll.
So, jetzt kommen wir zu eine Frage, zwei Seiten.
Wir haben eine Mail bekommen, die ich ausnahmsweise mal komplett vorlesen möchte, weil ich sie so schön finde. Du kennst sie schon, aber ich lese sie für alle anderen einmal vor. Christiane hat sich bei uns gemeldet und sie schreibt: Liebe Christine, liebe Mona, ich bin 79 Jahre alt und meine Enkelin Lena, 28, also fast wie wir beide, hat mir euren Podcast empfohlen. Wir beide sind in unserer großen Familie mit 12 Erwachsenen die einzigen, die gerne und viel lesen. Und Lena sagte dazu, Oma, das ist bei den beiden wie bei uns. Für diese Empfehlung bin ich jede Woche erneut dankbar. Ich freue mich auf jede neue Folge. Allerdings kann ich nicht so schnell hinterherkommen mit dem Lesen der besprochenen Bücher. Macht nichts, Christiane. Und nicht alle sprechen mich sofort an. Auch nicht schlimm. aber die meisten. Macht weiter so. Ich freue mich jede Woche auf euch und für mich ist auch spannend, dass ich oft sowohl Christines als auch Monas Argumenten folgen kann. Eine Frage habe ich auch noch und jetzt sind wir bei der Rubrik. Wie steht ihr zu Verfilmungen von Büchern? Ich fand manche großartig. Das Geisterhaus zum Beispiel war von anderen dagegen enttäuscht. Ganz herzliche Grüße, Christiane.
Und dem hat Christine nichts hinzuzufügen. Ja, ich habe mir das Hirn zermartert. Kenne ich ein Buch, was richtig toll verfilmt ist? Und dann ist mir erst nichts eingefallen. Und dann ist mir eingefallen Tenderbar von J.R. Möhringer. Und der Autor erzählt seine eigene Geschichte. Er ist ohne Vater aufgewachsen. Sein Vater war ein bekannter Radio-DJ, aber hat sich nie um den Jungen gekümmert. Aber er hat ihn immer im Radio gehört. Und statt eines Vaters ist er zwischen Männern in einer Bar, Tenderbar, aufgewachsen. Und sein Onkel war eigentlich sein Ersatzvater. Alles, was er über das Leben und die Liebe und die Frauen und überhaupt wissen musste, hat er in dieser Bar dann gelernt. Und das Buch fand ich einfach nur großartig. Und dann kam der Film und ich habe den durch Zufall gesehen. George Clooney hat den produziert und der Onkel, Onkel Charlie, das war Ben Affleck. Und den finde ich ja sowieso zum Niederknien. Und zwischen dem Buch lesen und dem Film sehen lagen bestimmt 15 Jahre. Oh. Und ich glaube, das ist der Trick, wenn man nicht sofort in die Verfilmung geht, nachdem man das Buch gelesen hat, sondern wenn Zeit dazwischen liegt.
Das ist ein guter Trick, weil ich auch wirklich bei diesem Thema so ein bisschen da saß und dachte, kannst du überhaupt was beitragen zu dieser Frage? Weil ich sagen muss, das ist vielleicht auch ein kleines Geheimnis, Filme, sehr große Lücke bei mir. Ja. Sehr, sehr große Lücke. Ich habe nie in meinem Leben den Bezug zu Filmen gehabt, so sehr wie zu Büchern. Ich habe oft das Gefühl bei Filmen, die sind zu sehr an der Oberfläche. Deswegen bin ich erst wieder so richtig eingestiegen, als Serien größer wurden, weil da einfach mehr Platz ist, um eine Geschichte aufzubauen. Und was so den Vergleich von Büchern und Filmen angeht, natürlich habe ich viele Buchverfilmungen gesehen, die ganzen Klassiker, Harry Potter, The Great Gatsby, Der Distelfink habe ich gesehen, Die unendliche Geschichte, Das fliegende Klassenzimmer.
Hast du zwei an einem Tag gesehen?
Zwei an einem Tag.
So, ich habe beim Buch geweint, ja, und habe beim Film geweint und habe beim Film mich unheimlich gefreut, dass die so in etwa so aussahen, wie ich es mir vorgestellt habe.
Den fand ich auch gut, tatsächlich gut verfilmt. Mit Anne Hathaway, ne?
Ja, ja, genau.
Das fand ich auch gut und trotzdem, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, diese Geschichte, weil das für mich zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe sind.
Richtig,
ich finde, diese Diskussion,
ja,
Buch und Film vergleichen, ist für mich, könnte mir nicht ferner liegen, weil ich immer denke, das sind ganz, ganz andere Geschichten. Also Handlung, okay, erkenne ich wieder, aber ein Film hat für mich ganz andere Funktionen als ein Buch. Und bei mir ist es so, wenn ich einmal den Film gesehen habe, mache ich mir in meinem Kopf immer ein Stückchen das Buch kaputt. Nicht, weil die Verfilmung dann schlechter ist. Das, finde ich, kann man auch nicht sagen. Buchverfilmungen sind immer schlechter als die Bücher. Aber ich kann danach nicht mehr an das Buch denken, ohne den Film zu sehen. Und mein Film, den ich mir vorher gemacht hatte, der ist dann weg.
Ist weg, genau, genau. Das geht mir, mir fällt das gerade bei Hörbüchern ein, dass bei Hörbüchern ist besser, ich kenne den Schauspieler nicht, der die Hörbücher liest, weil sonst mache ich, Andrea Sawatzki macht ja viele Hörbücher und da habe ich ein Gesicht vor Augen und das legt sich wie ein Film dann drüber und nimmt mir die, wie soll ich sagen, die Neutralität oder Objektivität.
Witzig. Bei Hörbüchern habe ich das gar nicht, weil ich da auch nicht sehe. So, da muss ich wirklich schon jemanden sehr, sehr gut kennen. Aber auch dann irgendwie, weil Andrea Sawatzki kenne ich ja auch, aber da bin ich irgendwie eher bei der Geschichte. Aber Filme geben einem ja so viel vor und das kann ich dann einfach nicht löschen. Das finde ich einfach oft so schade und bin deswegen einfach nicht so filmaffin. Ich habe auch, was ist dein Lieblingsfilm?
Deer Hunter mit Robert De Niro und Meryl Streep. Da geht es um den Vietnamkrieg.
Ah, hast da du schon mal empfohlen. Ich wollte gerade sagen, woher,
genau,
kenne ich den? Du hast den schon mal empfohlen.
Genau, den habe ich 10 oder 12 Mal gesehen und bestimmt 3 Mal Director's Cut. Das sind jedes Mal 4 Stunden oder so. Ich glaube auch, dass das ist nach einem Roman entstanden, das Drehbuch. Aber mir reicht der Film. Ich würde niemals, mir da das Buch kaufen, weil dann, also wird es wahrscheinlich so viele kleine Details geben, die dann noch erklärt werden, die im Film dann gar nicht vorkommen. Und der Film ist so groß und der ist so reich und da muss ich nicht noch ein Buch lesen.
Guck,
also
so
rum geht's auch.
Ja,
ne? Genau.
Spannend. Mein Lieblingsfilm ist Nächstes so. Geheimnis. Ich habe jahrelang...
Stimmt, hätte
ich
jetzt
fragen müssen. Oder warte, erzähle ich das?
Ja, bitte. Wenn es nicht Tom und Jerry ist, obwohl das liebe ich auch.
Ja, ja, also Christine, so weit sind wir da nicht entfernt. Weil, also ich habe jahrelang immer nach einem Film gesucht, den ich nennen kann, der sagen wir, eloquent ist. Und ich weiß gar nicht, was ich dann immer gesagt habe. Mein Lieblingsfilm of all times ist Horton hört ein Hu.
Wie bitte? Horton hört ein Hu.
Horton hört ein Hu.
Und ist Horton ein Huhn oder?
Horton ist ein Elefant.
Ah ja.
Das ist ein Zeichentrickfilm.
Genau.
Und er ist wirklich zuckersüß. Und ich liebe Horton hört ein Hu. Ich kann diesen Film mitsprechen. Das ist ein Elefant, der findet auf einer Blume ein Staubkorn und auf dem Staubkorn ist eine eigene Welt mit Bürgermeister, mit ganz vielen Leuten.
Schön.
Und er kommuniziert dann mit diesem Bürgermeister, weil die Welt ist in Gefahr. Und der Elefant in so einem Dschungel mit ganz vielen anderen Tieren muss dann diese Welt retten auf diesem Staubkorn. Und da ist so viel Fantasie in diesem Film. Und ich weiß nicht, was der mit mir gemacht hat, aber
das ist so schön.
Es ist so ein Running Gag zu Hause, dass ich ständig irgendwelche Sachen aus Horton hört ein Hut zitiere. Und ich habe irgendwann gedacht, weißt du was, wenn das dein Lieblingsfilm ist, dann sag doch einfach, dass das dein Lieblingsfilm ist.
Ja, ist doch auch... ist doch ein schöner, philosophischer Film. Jedenfalls so, wie du es jetzt gerade mal kurz...
Ja, vielleicht schaust du ihn irgendwann mal mit Jochen. Und dann sagst du mir, ob du das immer noch so philosophisch findest.
Muss man weinen? Kann man weinen? Bestimmt.
Vielleicht diskutieren wir diese Frage mal in einer der nächsten Folgen, ob wir schnell weinen bei Büchern und Filmen, weil ich glaube, es kommt auf die Schwelle an. Aber das erzähle ich dir ein anderes Mal.
So machen wir das. Nächste Folge, nächstes Thema für die nächste Folge, finde ich spannend. Es geht um Sport. In all seinen Facetten. Und ich empfehle dir, Mona, ein Buch von John Fante, einem amerikanischen Autor und Drehbuchschreiber. Der starb schon vor 40 Jahren und er wird jetzt wieder entdeckt. Und Achtung, der Titel ist verwirrend. Mhm. Das Buch heißt 1933 war ein schlimmes Jahr. Das stimmt, das weiß man aus der deutschen Geschichte. Aber es geht nicht um Deutschland. Die Geschichte spielt in Amerika und erzählt von einem Jungen, der unbedingt ein berühmter Baseballspieler werden will.
Okay, also
und die Augen verdrehen beim Wort Baseball, oder? Ja?
Weder den Autor jemals gehört, noch den Titel. Und beim Wort Baseball habe ich kurz gezuckt, aber ich werde es lesen.
Keine Regelerklärung da, oder so, mach dir keine Sorgen. Genau.
Ich empfehle dir ein richtig tolles Sportbuch übers Laufen. Kein Zucken, sehr gut. Und zwar ist das von Haruki Murakami. Das ist ja einer der bekanntesten japanischen Autoren, der ganz tolle Romane schreibt. Aber er hat 2007 eben auch dieses Wahnsinnsbuch über seinen Bezug zum Sport und zum Laufen geschrieben. Und das heißt, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Und es ist, glaube ich, die schönste kleine Autobiografie, die ich je gelesen habe. Und ich freue mich drauf, was du erzählst, wenn du es gelesen hast.
Ich bin gespannt, das zu lesen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, auch für unsere Rubrik eine Frage, zwei Seiten, dann schreibt doch bitte an post@zweiseiten.eu.
Oder mir bei Instagram, da gucke ich auch immer drauf. Und ansonsten entlassen wir euch in die Woche und freuen uns auf ein bisschen Sport nächste Woche.
Ja, du wackelst schon hier so rum. Ich kann Sport auch im Sitzen.
Sitzsport machen wir dann. Und Redesport. Bis
und
bald.
Tschüss.
Und tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.
Und jetzt sag mal, was ist dein Geheimnis mit der 9?
Ich denk doch gar nicht dran.